HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Gotthold Schwarz, der neue Thomas Kantor. Gastgeber ist Andreas Bombard. Als Sänger, Herr Schwarz, kenne und höre ich Sie schon sehr lange. Und jetzt sitzen Sie mir als 17. Nachfolger Johann Sebastian Bachs gegenüber. Verlangt das Amt von dem, der es innehat, genauso viel Ehrfurcht wie von dem, der ihm gegenüber sitzt?
Natürlich, also dem Bach natürlich gegenüber sowieso sehr viel Ehrfurcht, sehr viel Demut auch. Und ja, es ist immer wieder ein Wunder, wenn man sich mit den Werken des berühmten Thomas Kantors befasst, welche Dinge einem immer neu begegnen. Und das macht unsere tägliche Arbeit aus. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch das Amt schon eine Institution, die auf so lange Tradition zurückblicken kann, natürlich auch auf die Zeit vor Bach. Also mit Johann Hermann Schein zum Beispiel befassen wir uns auch jetzt sehr häufig und mehrfach. Ja, also da hat man schon eine große Verantwortung, dass man das Amt in einem guten Fahrwasser weiterführt.
Wenn Sie für Gottesdienste, die Motette oder Konzerte die Thomaskirche betreten und sich dann der Chor aufbaut und die Musiker, denkt man da manchmal an den Alten, der es ja so viel schwerer hatte als Sie heute? Das muss man ja auch dazu sagen, in Klammern.
Ja, ich denke schon. Also der Gedanke kommt einem schon immer mal. Obgleich natürlich der Innenraum ja nicht mehr so erhalten ist, wie er zur Bachzeit gewesen ist. Aber das war eigentlich auch schon früher so, auch als Kind, als ich kurze Zeit da als Thomaner hier gewesen bin. Und dann später im Studium hat man das schon irgendwo immer unbewusst gespürt. Das hat einen aber auch eigentlich immer beflügelt. Es hat eigentlich auch immer eine positive Ausstrahlung immer gehabt, auch heute. Und wenn Sie sagen, dass er es nicht so einfach hatte, das ist sicher so gewesen. Manche Dinge sind auch heute noch so, wo man liest, womit er sich hat beschäftigen müssen. Da gibt es auch so manche Dinge, wo man sagt, naja, das ist schon in manchen Dingen so geblieben.
Die Thomasschule, wo diese 55 Thomaner, die dort untergebracht waren, lernten, lebten, probten, die war ja direkt neben der Thomaskirche. Heute residieren die Thomaner in einem großzügigen Campus, ein bisschen weiter weg von der Thomaskirche, aber auch noch innenstadtnah. Ja. Wenn man so will, Sie, Herr Schwarz, sind kein Lehrer mehr. Bach war ja noch Lehrer, der musste noch Latein unterrichten, beziehungsweise hat sich freigekauft. Ist das für Sie eine Erleichterung, dass Sie nur Musik, in Anführungszeichen,
nur Musik machen dürfen? Naja, nur Musik ist es ja nicht. Also man hat ja schon auch viele andere Dinge noch zu erledigen, die die Tätigkeit des Thomas Kantors mit sich bringt oder mit sich bringen. Aber im Wesentlichen hat man schon den Vorzug, sich mit der Musik beschäftigen zu können, obgleich ich oft sage, na, ich würde eigentlich doch heute lieber mehr Zeit auch haben für die musikalischen Dinge. Es gibt Organisatorisches, es gibt aber auch Pädagogisches, also auch was mit der Schule zu tun hat. Dann gibt es natürlich auch Gespräche mit den Thomanern, mit den Knaben oder auch mit den jungen Männern. Ja, und Planungen und Absprachen mit verschiedenen Institutionen oder auch Absprachen mit Orchester und so weiter. Das ist alles gut und richtig, aber das Organisatorische nimmt schon einen erklecklichen Anteil der Zeit auch in Anspruch. Mhm.
Über den Umgang mit den jungen Menschen, mit den Knaben und den jungen Herren wollen wir vielleicht nachher sprechen.
Ja.
Jetzt möchte ich doch auf diesen Umstand Ihrer Berufung zu sprechen kommen. Das hat ja bundesweit schon für großes Aufsehen gesorgt. Ja. Also da gibt es den Gotthold Schwarz, der zum wiederholten Mal eine Vakanz bei den Thomanern ausfüllt. Die hat es in den letzten Jahren immer wieder mal gegeben, ding durch Krankheiten und. Und der Gotthold Schwarz hat das hervorragend gemacht. Es wurden keine Klagen laut. Dann entschloss sich die Stadt, das auszuschreiben. Es haben sich viele beworben. 42 Bewerbungen wurden entgegengenommen, wurden geprüft. 4 blieben übrig. Die durften alle vordirigieren in einem komplizierten Auswahlprozess. Ich habe selbst eine Probe eines Kandidaten miterlebt mit Orchester.
Ja.
Und dann setzte sich der Rat zusammen und sagte, es war keiner gut genug. Wir bleiben bei dem Herrn Schwarz. Man hätte sie doch eigentlich gleich fragen können und gleich verpflichten können. Fühlt man sich dann nicht ein bisschen zurückgesetzt?
Nein, das war klar. Also im Januar 2015 ist ja Herr Biller zurückgetreten. Und ich habe das ja schon, also wie Sie es schon geschildert haben, in den letzten 20 Jahren, also des Öfteren und auch über längere Zeit, die Leitung des Thomaner Chors inne gehabt. Es war mir dann auch klar, ja, es ist eine begrenzte Zeit, also die Interimszeit, das zu machen. Ich habe mich damit auch arrangieren können. Das war auch nicht immer eine einfache Zeit, auch für die Thomaner nicht ganz einfach, wenn einer der Kandidaten sich eine Woche lang vorgestellt hat. Und dann mussten die Chorsänger dann sich wieder auf mich einstellen. Aber wir haben das eigentlich ganz gut gemeistert. Ich habe mich ja nicht beworben. Insofern ist es auch gut, dass es nicht gleich so, wie Sie schildern, wie Sie das gesagt haben, hätte man nicht gleich den Schwarzen nehmen sollen. Das halte ich, wäre, glaube ich, hätte kein gutes Aussehen gehabt. Also man hätte so ein bisschen gesagt, naja, jetzt macht er das weiter. Und wie es gekommen ist jetzt, finde ich eigentlich ganz gut. Die vier Leute haben sich vorgestellt, man hat sich auf keinen einigen können. Und dann wurde ich gefragt, ob ich bereit wäre, mich berufen zu lassen. Und dem habe ich dann auch zugestimmt.
Das hat ja auch ein bisschen was mit Lebensplanung zu tun. Ja. Sie sind ja als Sänger viel beschäftigt gewesen. Ja. Gut, man kommt jetzt so in die Jahre, wo jüngere Sänger nachdrängen auf dem Markt. Aber dennoch hat das ja mit Ihnen auch zu tun, weil Sie ja auch wissen wollen, was ist, wenn ich 60, 65, 70 bin, wie wird das weitergehen, mein künstlerisches Leben?
Genau.
Dann kommt doch so etwas, ist doch noch mal ein Einschnitt, wenn man so will.
Also Sie meinen jetzt, die Übernahme des Amtes ist ein Einschnitt, das ist schon ganz klar. Natürlich steht jetzt die Arbeit mit den Thomanern an erster Stelle im Vordergrund. Trotzdem, und das ist auch Bestandteil der Vertragsverhandlungen gewesen, ist es so, dass ich einige sängerische Dinge auch weitermache. Das habe ich aber auch deshalb oder möchte ich auch deshalb gerne tun, weil das eigene sängerische Tun für mich einen unmittelbaren Bezug hat zu der Arbeit mit den Chorsängern, mit den Knaben und oder mit den jungen Männern. Über ganz, ganz viele Jahre bin ich ja als Stimmbildner hier tätig gewesen. Mir kommt das in meiner eigenen Probenarbeit mit dem Chor, das eigene sängerische Empfinden, das eigene sängerische Erleben sehr zugute. Ich kann dadurch eigentlich ganz, ganz viel weitergeben und versuche natürlich auch, den Chorklang in entsprechender Weise dann auch zu prägen und zu beeinflussen.
Ist denn der professionelle Konzertgesang, den Sie treiben, ist der vergleichbar mit dem, was die Knaben im Chor tun? Oder gibt es da doch große Unterschiede?
Naja, gibt's schon Unterschiede. Also man muss ja auch immer wissen, dass die Knaben, also dass es einfach Kinder sind auch. Und da gibt es natürlich schon auch im Vermögen, im stimmlichen Vermögen Unterschiede. Aber das ist schon immer so gewesen. Es gibt sehr begabte und musikalisch auch sehr ziehende, also den Chor ziehende Sänger. Und es gibt welche, die sind nicht so vordergründig in ihrem Tun, aber trotzdem natürlich als Sänger auch in dem Gesamtklang unverzichtbar. Also wenn Sie jetzt ein professionelles singen, das ist eben unterschiedlich. Es gibt viele, die machen das von unbewusst und manche, denen muss man das versuchen angedeihen zu lassen oder es ihnen zu entlocken.
Wir wollen jetzt Sie mal als Sänger hören, Gotthold Schwarz, in einer, natürlich, wie könnte es anders sein, einer Bach-Kantate, der berühmten Kreuzstab-Kantate. Ich will den Kreuzstab gerne tragen, Bachwerke Verzeichnis 56, eine Arie, endlich, endlich wird mein Joch, wie geht der Text weiter?
Lieder von mir weichen müssen, ach, geschehe es heute noch.
Es begleitet La Stagione Frankfurt unter Michael Schneider.
Ja.
Endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen. Da krieg ich dem Herrn Kraft, da hab ich Adlers Eigenschaft, so heißt dieser Text, der Kreuzstab-Kantate. Ich will den Kreuzstab gerne tragen, Bachwerke Verzeichnis 56 von Johann Sebastian Bach. Zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, Gotthold Schwarz, der neue Thomaskantor, der 17. Nachfolger Johann Sebastian Bachs im Leipziger Amt. Das wird Ihnen ewig anhängen, Herr Schwarz. Auch wenn Sie diese Tradition eher nach vorne definieren, denn es muss ja weitergehen. Sie haben zwar den Alten immer im Hinterkopf, aber die Verhältnisse sind heute schon anders. Die Knaben, die früher im 18. Jahrhundert aus dem Erzgebirge und dem ganzen belebten Sachsen nach Leipzig und von viel weiter her noch nach Sachsen, nach Leipzig geströmt sind, das war die Paradeschule des Kurfürstentums, die Thomasschule in Leipzig, und von hier auch wieder ausgestrahlt haben auf ganz Süddeutschland, sogar noch drüber hinaus. Das ist heute ein bisschen anders. Wo kommen Ihre Knaben her?
Der Großteil kommt aus dem Leipziger Umfeld oder aus Leipzig. Aber wir haben auch natürlich Knaben, die aus Nordrhein-Westfalen kommen oder auch aus Bayern. Von daher ist auch eine gute Mischung vorhanden. Das ist auch wichtig, dass der Blick auch durch Schüler, die von außerhalb kommen, auf diesen Chor gerichtet werden, nämlich durch die Eltern oder Verwandten. Das ist schon wichtig.
Haben Sie auch Hessen dabei?
Ich glaube ja. Ja, müsste ich jetzt... Kann ich jetzt nicht genau sagen. Also,
wir werden es rauskriegen.
Vielleicht müsste ich noch rauskriegen.
Ja, ja. Rauskriegen. Ja. Nun müssen diese jungen Leute, wenn sie von ferne herkommen, ins Internat. Das ist schon mal ein Punkt, der nicht jedem gefällt.
Nee.
Wie ist das hier in Leipzig?
Sie
führen ja Elterngespräche auch.
Für manche Eltern ist es schon schwer, den Knaben dann loszulassen und ins Internat zu geben. Wobei es heute ja auch nicht mehr so streng ist. Also ich erinnere mich an die Zeit, als ich kurz da war, und ich habe ja wahnsinnig unter Heimweh gelitten und deswegen den Chor dann auch wieder verlassen als Kind. Aber da durfte man 6 Wochen lang nicht nach Hause fahren in der ersten Zeit. Und das war schon hart. Heute ist es möglich, dass die gerade in der 4. Klasse, also wir nehmen ja die Knaben mit der 4. Klasse auf, die dürfen auch zu Hause schlafen oder die gehen auch nach Hause am Abend. Aber meistens ist es dann so, sie gewinnen dann auch Freunde hier und der eine Freund bleibt dann doch abends hier, weil dann noch gemeinsam irgendwas unternommen wird. Und dann sagt der andere, ach, dann bleibe ich heute auch hier. Also das mischt sich eigentlich ganz gut. Und für die weiter entfernt Wohnenden ist es natürlich schon einfach notwendig, dass sie im Kasten, wie das in Alumnat heißt, bleiben. Aber da gibt es schon auch eine wirklich gute pädagogische Betreuung. Wir haben also wirklich sehr gute Mitarbeiter im pädagogischen Bereich. Und auch die räumlichen Ausstattungen sind natürlich sehr komfortabel im Vergleich zu dem, was Bach wahrscheinlich vorgefunden hat.
Ja, man kennt ja so einen Lageplan dieser Thomasschule.
Ja.
Die Kinder, die mussten ja sogar ihr Geld verdienen, ihr Schulgeld durch das Korrente-Singen auf den Straßen. Das ist heute nicht mehr so.
Nee, aber es muss wohl damals doch auch relativ gut funktioniert haben. Also es gibt Forschungen, hier ist auch des Bach-Archivs, wo man herausgefunden hat, dass die Jungs und die jungen Männer dann doch sich durch dieses Singen bei verschiedenen Anlässen, Beerdigungen, Hochzeiten oder sonstigen Anlässen, schon einen guten Betrag haben, auch über die Jahre zusammensparen können, der dann auch für das Studium in späterer Zeit eine gute Grundlage gewesen ist.
Da gab es ja auch Stipendien in der früheren Zeit, die freies Essen, freie Logis ermöglicht haben. Heute alles viel moderner. Also das Internat, ein Punkt, was auch nicht mehr so im Zeitgeist ganz vorne steht, das ist die Auseinandersetzung mit Religion. Die Thomaner sind ein Schulchor, wenn man so will, eine städtische Einrichtung, keine kirchliche. Und dennoch singen sie in der Kirche und gelten, viele denken ja, bei Bach, Johann Sebastian Bach, immer noch an den 5. Evangelisten. Also sie singen Werke der Verkündigung, die so gesungen werden wollen, wenn sie einen Sinn machen sollen.
Ja.
Ist das für manche ein Problem?
Nee, also es muss jedem klar sein, das wird auch bei den Aufnahmeprüfungen eigentlich auch immer so dann besprochen mit den Eltern und Kindern, und auch jemand, der sich bewirbt, der weiß natürlich, was wir hier tun. Also wenn Sie das jetzt ansprechen, dass es ein städtischer Chor ist, das ist halt seit der Reformation so, dass die Trägerschaft der Stadt für den Chor existiert. Auf der anderen Seite, der Chor wäre ohne die Thomaskirche oder ohne die Kirchen, die bis zur Nazizeit also für den Chor zuständig gewesen sind oder als Spielstätte gedient haben, relativ bedeutungslos, denke ich. Es ist jedem klar, dass der liturgische Bezug, also das Kirchenjahr, ist schon auch im Leben, im Alumnat spürbar. In der vergangenen Adventszeit oder Weihnachtszeit spürt man das. Dann wird der Kasten, so heißt das Alumnat in der Umgangssprache, aufgeschmückt. Das heißt, also es werden natürlich Adventssterne und ähnliche weihnachtlichen Dinge in den Stuben untergebracht. Und die Gottesdienste stehen ganz im Fokus, insbesondere in der Weihnachtszeit, aber auch sonst. Also ohne den liturgischen und den geistlichen Bezug wäre das Leben, das chorische Leben, auch das musikalische Leben nicht denkbar.
Leipzig ist eine verhältnismäßig junge Stadt. Man sieht sehr viele junge Leute auf der Straße mit sehr vielen Kindern auch. Aber Leipzig ist auch eine atheistische Stadt durchaus. Ich weiß nicht, wie viel Prozent hier noch an der Kirche angehören, 10 oder 15 Prozent.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen mehr.
Ja, es ist unlängst eine neue katholische Kirche eingeweiht worden, was für sich gesehen schon eine Sensation ist. Wer baut heute überhaupt noch Kirchen in unserem Land? Da kommen halt die Leute aus der ganzen Region hin. Also es ist keine klassische Gemeindekirche. Auch vor diesem Hintergrund verstehen Sie Ihr Tun auch als so eine Art missionarisches
Tun? Also ich denke, so eine Art missionarisches Tun ist bestimmt dabei. Also das empfinden die zum Teil, glaube ich, unbewusst, die Größeren dann schon bewusst. Und es wird wirklich auch seitens der größeren Thomaner, also auch der Präfekten, ganz viel Wert darauf gelegt, dass der Bezug zum jeweiligen Sonntag, die Musik da einen Bezug herstellt, die Musik im Bezug zu dem jeweiligen Sonntag steht. Ich glaube, das ist eine unbewusste Wahrnehmung dessen, was sie tun. Aber sie wissen genau, wenn wir in der Kirche singen, dann tun wir das auch zu Gottes Ehre und zur Erbauung der Gemeinde, so wie es Bach. Dem höchsten Gott allein zu ehren, dem nächsten
dann sich zu belehren.
Sich zu belehren, heißt es im Orgelbüchlein. Ja, genau.
Sie selbst, Herr Schwarz, haben es schon mal angesprochen, Sie waren kurze Zeit auch im Thomaner-Chor in den 60er Jahren und sind dann wegen Heimweh.
Ja.
Sie kommen aus Zwickau, das ist eben nicht vor den Toren von Leipzig, sondern ist ein bisschen weg, damals noch weiter als heute. Heute kann man mit der S-Bahn hinfahren.
Genau.
Warum sind Sie überhaupt hin? Das waren Ihre Eltern, die gesagt haben, geh mal zu den Thomanern. Und haben Sie dann negative Erinnerungen an diese Zeit?
Also, warum ich da hingegangen bin, mein Vater war Kirchenmusiker und ich war schon als Kind immer ganz nah dran an der Kirchenmusik. Also durch das Singen in der Kantorei meines Vaters, auch als Kind schon auch solistische Aufgaben gehabt. Und dann sang mal der Thomanerchor in Zwickau, in St. Marien. Und mein Vater stellte mich dann dem Herrn Mauersberger vor und der sagte, ja, du musst unbedingt kommen. Und dann bin ich also aufgenommen worden. Die Bindung zu meinen Eltern und zu dem Elternhaus war schon sehr stark. Sicher auch durch etliche familiäre Ereignisse im Vorfeld. Mein älterer Bruder war durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen. Also da war schon die Bindung sehr eng. Von daher war einfach das Heimweh so stark. Negative Erinnerungen in dem Sinne habe ich an den Kasten eigentlich nicht, nur an diesen Umstand, dass man die Trennung von zu Hause sehr verspürt hat. Aber jetzt gibt es auch wieder zu den Mit-Thomanern aus dieser Zeit plötzlich wieder ganz spontane und wunderbare Kontakte.
Sie haben den Namen des damaligen Thomaskantors genannt, Herr Schwarz. Das war Erhard Mauersberger. Bevor wir ein paar Worte über ihn verlieren, wollen wir mal eine Aufnahme des Chores, des Thomanerchores unter seiner Leitung hören.
Ja.
Man hat ja damals in den 60er Jahren auch schon fleißig aufgenommen, Platten aufgenommen, im Rundfunk gesungen. Vielleicht waren Sie dabei.
Kann durchaus sein, ja.
Wachet auf, ruft uns die Stimme. Das ist die Kantate 140,
ja.
Eine Choralkantate, ein langer, sehr schöner Choral. Wir hören den Eingangschor. Können aber ihn aus Zeitgründen nicht ganz hören. Aber ein Einblick in die damalige Arbeit des Chores, des Thomanerchores unter Erhard Mauersberger. So beginnt die Kantate, wachet auf, ruft uns die Stimme, Werkverzeichnis 140 von Johann Sebastian Bach, hier in einer historischen, 50 Jahre alten Aufnahme mit dem Thomanerchor unter Leitung von Erhard Mauersberger, der bei Ihnen, Gotthold Schwarz, der Thomaskantor war, als Sie für kurze Zeit in Leipzig gewohnt haben und im Thomanerchor gesungen haben, begleitet hat das Gewandhausorchester. Auch Das ist eine Konstruktion, über die wir gleich sprechen wollen. Doppelkopf in HR2 Kultur mit dem neuen Thomaskantor Gotthold Schwarz. Erhard Mauersberger. Als älterer Mensch erinnert man sich natürlich an kindliche Dinge, die einen geprägt haben, auch wenn sie nur kurzzeitig sind. Sie haben bestimmt Erinnerungen an diesen Erhard Mauersberger. Was fällt Ihnen zu diesem charismatischen, kann man das sagen, charismatischen Mann sein? Sein Bruder Rudolf Mauersberger war der Kreuzkantor. In Dresden, also in den 60er Jahren waren diese beiden großen Leuchttürme der Chorkultur, nicht nur in der damaligen DDR, sondern in Deutschland überhaupt, von zwei Brüdern besetzt. Ja. Was war das für ein Mensch, dieser Erhard Mauersberger?
Naja, also ich habe ihn ja jetzt ganz intensiv über dreiviertel Jahr erlebt, schon als einen sehr prägenden Musiker, gleichsam auch als gewissermaßen väterliche Figur, schon auch streng, aber nicht unnahbar. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe. Ich habe auch eine Erinnerung, wir sind auf einer Konzertreise gewesen, 1964 in Ungarn, in Budapest und auch an der österreichischen Grenze. Da sind dann auch noch ein paar Leute irgendwie, ist denen die Flucht da nach Österreich gelungen. Das bloß aber am Rande. Aber vielleicht hat das den Ausschlag gegeben, als wir zurückkamen. Wir flogen also nach Berlin-Schönefeld und dann abends spät fuhren wir mit dem Zug von Berlin nach Leipzig zurück. Und da habe ich, das ist mir in Erinnerung, eine ganz lautstarke Auseinandersetzung zwischen Herrn Mauersberger und dem damaligen Schulrektor Nöbert, der SED-Genosse gewesen ist, eine ganz lautstarke Auseinandersetzung im Zug auf dem Gang am Rande erlebt als Knabe. Man wurde von den Großen dann da vorbeigeschleust. Ich glaube, die Zeit für Herrn Mauersberger war auch politisch nicht leicht. Die Anfeindung oder die Einflussnahme seitens der SED war schon sehr groß. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grund gewesen, warum Kurt Thomas dann wieder aus Leipzig weggegangen ist. Unter anderem
nach Frankfurt. Das war der Vorgänger von Erhard Mauersberger. Der kam aus Frankfurt von der Dreikönigskirche und war dann ein paar Jahre Thomaskantor.
Genau. Und ging dann, glaube ich, auch wieder zurück.
Er ging wieder zurück, 59 oder 60 ist er wieder zurückgegangen nach Frankfurt. Und wurde,
Dreikönigskirche,
das muss man auch wissen, damals. Er hatte eine Professur gehabt vorher und weil er das Sakrileg begangen hat, in den Osten zu gehen, in die Ostzone, wie man damals im Westen sagte, hat er seine Rentenansprüche verloren. So schlimm war die Rache des Westens für Abtrünnige. Also es war nicht nur so rum.
War nicht nur so rum,
es war auch andersrum.
Aber ich glaube, den Chor eben, und wir sprachen ja vorhin über den liturgischen und auch den geistlichen Bezug, den aufrechtzuerhalten, das war auch das Anliegen von Herrn Mauersberger. Und da hatte er, glaube ich, mit sehr großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Da war aber, glaube ich, auch so ein bisschen eine gute Konstellation, dass sein Bruder in Dresden, der also schon über lange Jahre dieses Amt dort geprägt hatte, für ihn, glaube ich, ein guter Rückenhalt.
Die konnten zusammenhalten. Das Land brauchte die auch. Das waren ja kulturelle Leuchttürme, wie auch das Gewand, das Orchester. Man brauchte die ja, man konnte die nicht kaputt machen.
Also deswegen war es ja auch so, dass selbst auch die Nazis den Chor eben nicht säkularisiert haben, Gott sei Dank. Und die Kommunisten das auch nicht getan haben, weil sie also gewusst haben, dass oder gespürt haben, ohne die Kirche, ohne den geistlichen Bezug, den sie natürlich immer geleugnet haben. Wir haben ja während des Studiums auch Marxismus-Leninismus-Vorlesungen sinnlose Zeit versessen. Aber da wurde versucht, das natürlich so darzustellen, als hätte Bach oder andere Komponisten überhaupt keinen geistlichen Bezug gehabt. Sie hätten das nur machen müssen. Solche Dinge wurden versucht darzulegen. In dieser Zeit hat Mauersberger, glaube ich, auch stark zu kämpfen gehabt.
Wir haben diese Aufnahme gehört mit dem Gewandhausorchester Leipzig. Das ist ja eine Besonderheit, dass das Gewandhausorchester, also dieses berühmte, älteste deutsche Konzertorchester, in Leipzig an drei Stellen spielt. Ja. In dem schönen Konzertsaal, den Kurt Masur hier hat bauen lassen. Ja. In der Oper, spielt man Oper, und dann eben in der Thomaskirche. Nun gibt es seit 30 Jahren doch diese verstärkten Bemühungen. Die gibt es schon länger, aber seit 30 Jahren sind sie sehr virulent, den Sie ja auch anhängen, Herr Schwarz, eben auf den historischen, den alten, nachgebauten alten Instrumenten mit dem alten Klang, der alten Artikulation und all dem, was damit zusammenhängt, zu spielen. Wenn Sie heute mit dem Gewandhausorchester musizieren, wie finden Sie da einen Kompromiss zwischen Ihren eigenen Vorstellungen und dem, was diese tollen Musiker, das muss man ja sagen, das sind ja wunderbare, wunderbare Musiker, was die Ihnen anbieten?
Genau. Das ist toll. Also erstmal ist es eine wunderbare Konstellation überhaupt, dass man jede Woche eigentlich ein Orchester zur Verfügung hat, was in der Thomaskirche spielt. Was Sie ansprechen, was das historisch, in Anführungsstrichen, historisch informierte Musizieren betrifft, das ist einfach ungemein wichtig, dass wir das mehr verstärken. Ich habe ja das Glück gehabt, mit ganz vielen Musikern und Orchestern gemeinsam musizieren zu können. Und auch als Sänger bin ich dann eben schon vor der Wende ab und zu mal aus der DDR rausgekommen und habe ganz viele wunderbare Kollegen kennengelernt, mit denen ich auch gemeinsam musiziert habe. Zum Beispiel eben auch Michael Schneider, dem ich ganz viel zu verdanken habe. Oder wenn ich an Frieda Bernius denke oder andere ganz viele, ohne jetzt jemanden nicht nennen zu wollen. Da sind schon ganz wunderbare Einflüsse wirksam geworden bei mir. Aber ich spüre im Augenblick, wir haben Gespräche mit Gewandhausmusikern, dass man zumindest meiner Intention des rhetorischen Musizierens sehr offen gegenübersteht. Wir haben ganz viele Dinge im Blick, was auch Instrumentarium angeht oder wie man mit manchen Dingen die Ästhetik versucht, des barocken Musizierens darzustellen. Also ich verspüre da jetzt eine Offenheit, aber natürlich gibt es da schon Dinge, die vielleicht in der nächsten Zeit doch mehr noch in eine andere Blickrichtung gehen.
Es gibt ja bei vielen Sinfonieorchestern die Bestrebung, auch zum Beispiel beim HR-Sinfonieorchester, ja. Die laden sich viermal im Jahr Barock-Spezialisten genau. ein, Philipp Herrewege, Ton ja. Koopmann, genau. Andrea Marcon und solche genau. Leute, die dann zwar auf ihren Instrumenten, genau. aber doch in dieser historisch informierten, rhetorischen Art genau. und Weise, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Musik spricht und genau. nicht einfach halt im Nähmaschinenstil, was den Barock angeht, musiziert wird.
Und das ist ja in Verbindung mit dem Chor ganz entscheidend, also auch wenn mit Gesangssolisten gemeinsam, also wirklich dieses rhetorisch inspirierte Musizieren darzustellen, hörbar zu machen. Aber Sie haben es gerade jetzt angesprochen, selbst wenn man jetzt keine alten Instrumente zur Verfügung hat, ich denke, man kann, und da verspüre ich eine große Offenheit, auch mit modernen Instrumenten etwas auf den Weg bringen, also auch klanglich in dieser Weise etwas mit modernen Instrumenten darstellen. Wie gesagt, ich verspüre da eine Offenheit und wir sind da auf gutem Wege. Da werden wir etliche Dinge noch sicher miteinander bewegen können.
Sie haben, Herr Schwarz, zu Beginn des Gesprächs den pädagogischen Teil Ihrer Arbeit angesprochen, also das Umgehen mit Menschen, mit jungen Menschen, mit Knaben, mit jungen Männern. Mhm. Und jetzt kommt der künstlerische Aspekt. Geht das eigentlich zusammen oder muss man nicht beim einen Abstriche machen, wenn man das andere betonen will? Wenn man Künstler sein will, ist man kein Pädagoge oder umgekehrt. Oder kriegen Sie das zusammen?
Ja, ich hoffe, dass ich das zusammenkriege. Das ist immer so ein Balanceakt eigentlich. Sie hatten auch am Anfang gesagt, ist das ein professionelles Singen? Natürlich ist es ein professionelles Singen, aber der Ansatz muss bei manchen Knaben von meiner Seite anders angelegt sein als bei einem Sänger, der studiert hat. Es gibt Strenge oder von meiner Seite Strenge und auch Nachdrücklichkeit. Auf der anderen Seite wieder einfühlsam hören, was ist in der Stimme des Jungen verborgen für das, was ich interpretatorisch mir wünsche. Herauszukitzeln. Und da kommt der Pädagoge und der Künstler zusammen, glaube ich. Wie gesagt, es ist ein Balanceakt.
Wir wollen jetzt wieder Musik hören. Diesmal keine Vokalmusik, sondern Klaviermusik von einem Komponisten, der auch den Namen Bach trägt, aber nicht Johann Sebastian. Anna Markowina spielte aus einer preußischen Sonate, einer sogenannten preußischen Sonate von
Karl Philipp Emanuel
Bach. Gotthold Schwarz, Thomas Kantor zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Thomas Kantor, das ist Johann Sebastian Bachs Stelle. Seine Söhne Wilhelm Friedemann und Karl Philipp Emanuel waren aber auch Thomaner. die haben ja auch gesungen, mitgemacht haben. Ja. Sie haben ja auch Noten geschrieben, sie haben dann später studiert auf der Universität, waren eigentlich auch bedeutende Komponisten, bedeutende Virtuosen, vor allem Wilhelm Friedemann, ein bedeutender Orgelvirtuose, Karl Philipp Emanuel, ein wichtiger Komponist im Übergang der Stile des sogenannten Barock in die sogenannte Klassik. Und dennoch sind beide, na, ich will nicht sagen vergessen, aber sie fristen ein Nischendasein im normalen Konzertbetrieb.
Naja, für mich ist das eigentlich nicht so. Also ich habe Karl Philipp und auch Johann Christoph Friedrich Bach oder Johann Christian Bach natürlich schon immer im Blick und auch selbst gearbeitet als Sänger, auch als Dirigent. Mit den Thomanern haben wir im letzten Jahr das Magnificat von Karl Philipp.
Ein Meisterwerk.
Ja, wunderbares Stück. Aufgeführt. Als Sänger habe ich es auch oft gesungen, auch aufgenommen, unter anderem auch mit La Stagione Frankfurt. Also für mich ist das jetzt nicht so, dass die Söhne weit weg aus dem Blackfield existieren. Also für mich sind das durchaus wichtige musikalische Inspiratoren auch. Und ich habe das Glück gehabt, schon vor der Wende ab und zu in den Westen reisen zu können, etliche Kantaten als Sänger mit einspielen zu können, mit Hermann Max und Rheinischer Kantorei und dem kleinen Konzert. Die Aufnahmen höre ich heute immer noch gerne an. Das waren auch ganz wichtige Impulse, die ich damals erfahren konnte. Also aus diesem Mief der DDR, der ja auch führungspraktisch, was sich damals schon in Europa und Westdeutschland breit machte, davon haben wir ja nur in Ansätzen etwas mitbekommen. Gott sei Dank konnte man Westsender hören und dann auch ab und zu solche Dinge wahrnehmen. Aber Karl Philipp und seine Brüder sind für mich schon wichtige Komponisten.
Vielleicht ist der Bildhauer Seffner dran schuld, der dieses riesige Denkmal vor die Thomaskirche gebaut hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da steht ein mürrischer alter Mann mit Perücke, der ist nicht fröhlich. Dieser Johann Sebastian Bach hat eine Orgel, ein paar Orgelpfeifen neben sich, ein Notenblatt in der Hand, mit dem er eher droht. Hätte man seine Söhne an seine Seite gestellt und ihn als liebenden und auch pädagogisch hochbegabten Familienvater dargestellt, der immerhin
Muss er ja gewesen sein,
dann wäre es vielleicht anders heute.
Ja, also wie gesagt, ich nehme es so nicht wahr, dass die Söhne so außerhalb des musikalischen Betriebes sich befinden. Die Erarbeitung dieser Musik kommt mir heute für die Arbeit mit den Knaben sehr zugute.
Sie leben in Leipzig und damit in der Musikstadt Deutschlands. Vielleicht von ihrer Bedeutung her vergleichbar mit Paris, London und Wien. Und dann kommt Leipzig und dann kommt lange nichts und dann kommen München und Berlin und viele andere. In Leipzig ist jeder gewesen, viele sind hier geboren, viele Komponisten haben hier gelebt, viele Virtuosen im 19. Jahrhundert. Es gibt die erste Musikhochschule in Deutschland 1843 und vieles ist verbunden mit dem Namen Mendelssohn. Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Komponist, der dann in der Nazizeit dem so großes Unrecht zugefügt wurde, obwohl er doch derjenige ist, der so viel Musik nach Deutschland gebracht hat und die Deutschen auch zu Musikliebhabern gemacht hat, jedenfalls mitgeholfen hat. Wie ist Ihr Verhältnis zu diesem Komponisten?
Also schon während des Studiums oder eigentlich schon als Kind mit den Werken Mendelssohns in Kontakt gekommen. War auch vieles gesungen. Die Motetten stehen natürlich jetzt bei unserer Arbeit ziemlich im Vordergrund auch, in der Arbeit mit den Thomanern. Während des Studiums natürlich auch eine ganz intensive Beschäftigung mit den Orgelwerken und dabei auch überrascht gewesen über den Umstand, dass Mendelssohn zu Pferde nach Rötha geritten ist. Dort stehen zwei Silbermann-Orgeln und er hat ja da für seine Sonaten, Orgelsonaten auch diese Orgeln, glaube ich, in entscheidender Weise zum Vorbild genommen. Dann natürlich als Sänger das Liedschaffen des großen Komponisten und natürlich seine Verdienste um die Wiederbelebung der Bachschen Werke. Und natürlich toll, dass wir diese Musikhochschule, die durch ihn ja gegründet wurde, hier haben.
Die auch seinen Namen trägt heute, gerechterweise. Wir nehmen diese Sendung Doppelkopf auf in dem Alumnat des Thomanerchors in einem Raum. Ich schaue auf zwei bedeutende Thomaskantoren des 20. Jahrhunderts, einmal Karl Straube, der den Thomanerchor in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt hat, durch die Nazizeit gesteuert hat. Und dann Günther Ramin, der dann in den 50er Jahren Thomaskantor war, bevor Kurt Thomas kam, über den wir schon gesprochen haben. Wenn Sie hier so das letzte Jahrhundert auf sich herabblicken sehen, wollen Sie auch mal verewigt werden an einer Wand?
Das ist mir eigentlich nicht wichtig. Also ich will einfach eine ordentliche Arbeit leisten. Ich will einfach, dass wir einen guten Chorklang haben, dass die Knaben sich sowohl im Alumnat, auch in der Schule, also der Kontakt zur Schule ist auch sehr intensiv und gut, dass sie Freude an der Musik haben, aber gleichwohl auch wissen, dass wir auch verpflichtet sind, interpretatorische Maßstäbe zu setzen. Das ist das, was Sie vorhin meinten, pädagogischer und künstlerischer Ansatz, dieses zusammenzuführen, das ist wichtig. Also das auch was von dem rhetorischen Musizieren, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil barocker Musizierpraxis ist, von dem Chor als elementares Mittel empfunden wird.
Also rhetorisch musizieren heißt, es gibt einen Text, der vertont ist und der Text liefert der Musik sozusagen die Vorlagen, aber die Musik muss dafür sorgen, dass sie den Text unterstützt, nicht umgekehrt. Die Musik ist dazu da, den Text eindringlich hervorzubringen und gute Komponisten wie Heinrich Schütz, wie Bach, wie auch Mendelssohn, über die wir gesprochen haben und andere, die schaffen es, diesen Text durch die Musik im Grunde noch intensiver zu transportieren.
Kann man das so verstehen? Das eine bedingt eigentlich das andere. Also wenn Sprache in ihrer Klarheit existiert im Gesange, ich sage immer, dass auch der gut sitzende Konsonant den Klang des Vokals befördert. Also das eine bedingt das andere. Aber ich glaube, es ist auch im instrumentalen Bereich durchaus zu spüren, ob da eine rhetorische Prägnanz vorhanden ist.
Bei Johann Sebastian Bach war es so, er hatte 4 Kantoreien.
Ja.
Also es gab diesen Thomaner Chor, diese 55 Knaben, die in der Schule wohnten, vielleicht noch ein paar Externe, das weiß man nicht so, die vielleicht dann ausgeholfen haben, bei den Männerstimmen vor allem. Und er hat sich bitter über das Qualitätsgefälle beklagt. Da gab es also den Ausschuss, die er genannt hat, die nur notdürftig einen Choral singen können. So, heute gibt es ganz viele junge Menschen, die überhaupt nicht singen können, obwohl sie es eigentlich könnten, weil man nicht mehr singt. So heißt es jedenfalls. Es gibt ja seit einigen Jahren wieder eine Gegenbewegung, dass sehr viel gesungen wird. Mhm. Ist die hier schon angekommen im Thomaner Chor?
Naja, also es ist so, wenn ich auf meine eigene Knabenzeit zurückblicke oder auf das, was damals zur Aufnahmeprüfung selbstverständlich gewesen ist. Also dass man zur Aufnahmeprüfung eigentlich eine Bach-Arie gesungen hat. Gängiges Stück war aus der Kantate 68, mein gläubiges Herze, das war eigentlich so ein Aufnahmeprüfungsstück. Sowas hört man heute sehr, sehr selten. Und es ist auch zu spüren, dass eigentlich, ich bezeichne Choräle immer als musikalisches Alphabet, eigentlich für das, was die Motetten oder die Kantaten oder auch für die Werke späterer Zeit ausschlaggebend ist, dass das bei denen, die wir aufnehmen, zum großen Teil völlig unbekannt ist. Das ist ein Defizit, was aber auch kirchlicherseits, glaube ich, entstanden ist, weil man denkt, man muss mit anderen Dingen irgendwie Musik in der Kirche machen. Aber ich halte nichts davon, dass man diese Musik, die man auf der Rolltreppe im Kaufhaus hört, auch in der Kirche höre. Also ich denke, wir haben so große, wunderbare Werke oder wir haben so herrliche Pfunde, mit denen wir wuchern können. Das ist auch für kommende Zeiten ganz entscheidend. Aber wie gesagt, das spüren wir und wir müssen sehen, dass dadurch auch klanglich, also die Stimme eines Knaben, der immer mal schon in Choral gesungen hat oder mit figuraler Kirchenmusik schon mal in Kontakt gekommen ist, der hat durch sein Gehör ein anderes Gespür für den Klang als einer, der das nicht hat. Also wir haben manchmal das Problem, dass jemand so Kindergarten-Slang drauf hat. Das müssen wir dann hier korrigieren und das gelingt in den allermeisten Fällen sehr gut.
Künftige Zeiten haben Sie angesprochen. Zum Schluss unseres Gesprächs, Gotthold Schwarz, frage ich Sie nach einer Vision, ist zu viel gesagt. Wenn Sie in einigen Jahren, wann auch immer, dieses Amt weitergeben, des Thomaskantors, wo soll der Chor stehen?
Also dass der Chor sich in sehr guter Verfassung befindet, dass er mit den elementaren Dingen der Kirchenmusik gut umzugehen weiß, dass er weiß, warum er diese Musik macht, dass das Bewusstsein auch für die geistliche Aussage weiter besteht, dass das Bewusstsein dafür da ist, dass man weiß, wenn ich die geistlichen Wurzeln kappe, wird die Blüte des Klanges verkümmern. Dass auch das, was vor Bach gewesen ist, nicht vergessen wird. Also Bach hat ja auch bewusst von den Vorfahren seiner Familie geschöpft, hat die Sachen in seinem Notenschrank gehabt und hat es, soweit wir wissen, auch aufgeführt. Also sich besinnen auf die Werte, die uns überliefert worden sind und das dann aber auch auf eine niveauvolle und substanzreiche, auch zeitgenössische Musik zu übertragen, von solchem Charakter geprägte zeitgenössische Musik zu interpretieren.
Wir hören zum Schluss ein Stück, was im Reformationsjubiläumsjahr Land auf Land ab häufig zu hören sein wird. Reformationssinfonie von Felix Mendelssohn. Ein paar Takte vom Abschluss. Mehr Zeit bleibt uns leider nicht. Da spielt ja auch ein großer Choral. Ja. Feste Burg ist unser Gott. Eine entscheidende Rolle. Doppelkopf mit Gotthold Schwarz, dem neuen Thomas Kantor, dem 17. Nachfolger Johann Sebastian Bachs. Ich sage es zum letzten Mal. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank, Herr Schwarz, für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.